Dann stelle ich Ihnen mal meine heutigen Gäste vor. Zunächst Barbara Friebertshäuser. Schönen guten Abend. Professorin für allgemeine Erziehungswissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Ihre Schwerpunkte sind Jugendforschung, die Untersuchung von Ritualen im menschlichen Lebenslauf, Geschlechterforschung und die ethnografische Feldforschung. Mario Ertheim, schönen guten Abend, studierte Ethnologie, Psychologie, Philosophie und Soziologie, arbeitete an der Universität Frankfurt am Main mit dem Schwerpunkt Ethnopsychoanalyse und betreibt seit vielen Jahren eine psychoanalytische Praxis in Zürich. Und Dietmar Heuburg, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Er lehrt klinische Kinderneuropsychologie und Rechtspsychologie an der Universität Bremen, befasste sich lange mit den neurologischen Problemen von Kindern und Jugendlichen und unterstützt heute unter anderem die Ermittlungstätigkeiten der Polizei. Er wird uns sicher einiges noch sagen können über den Umbau des Gehirns in der Pubertät, aber dazu später. Zunächst mal zu den Ritualen selber. Wozu dienen die eigentlich tatsächlich und helfen die uns heute noch, Herr Ertheim?
Ja, ob sie uns heute noch helfen, das könnte ich nicht so ohne weiteres sagen. Aber sie dienten einfach, eine Orientierung zu schaffen, allerdings eine Orientierung in sehr stark traditionellen Gesellschaften, wo genau klar war, was sich gehört, was die Zukunft bringen wird, was die Vergangenheit war. Es war also eine Gesellschaft, in der man wusste, was passieren wird, im Gegensatz zu heute. Und das ist ja auch einer der Gründe, denke ich, warum im Verlauf der Adoleszenz tendenziell Ritual immer mehr abgebaut und die Adoleszenz immer länger geworden ist.
Sehen Sie das auch so?
Ja, ich denke, in den anknüpfend an den Film ist es sehr deutlich, dass natürlich diese verschiedenen Veränderungen wie Ausdifferenzierung des Übergangs, dass es in traditionalen Kulturen natürlich die ganze Zeit eine gemeinsame Gruppe war, die als Gruppe geführt wurde und in unserer Gesellschaft dann Individualisierung eine große Rolle spielt. Der junge Mann sagt zum Beispiel, wenn ich das Studium beendet habe, bin ich erwachsen. Spezialisierung, die Handwerker gehen auf die Wanderschaft, das ist ihr Ritual. Und andere haben völlig andere Rituale erfunden, diese Jugendkulturen. Und was ich auch noch bedeutsam finde an dieser Drei-Phasen-Struktur, dass wenn es zunächst diesen Abschied von dem bisherigen Stadium gibt, den symbolischen Tod, dann diese Zwischenphase, die Schwellenphase bei uns sehr ausgeprägt und lang ist, weil es, wäre meine These, die wir diskutieren können, bei uns wenig Angliederungsrituale gibt. Eine wirkliche Aufnahme in die Gemeinschaft.
Könnte das denn nicht daran liegen, dass unsere Gesellschaft sozusagen dauerpubertiert? Also dass im Grunde genommen das Ziel unserer Gesellschaft ist, möglichst lange in der Pubertät zu verweilen, jung zu sein, dynamisch zu sein, also die ganzen Attribute, die man da hat.
Ja, es spricht einiges dafür. Also die Befunde sagen, dass es zum einen ja bis ins dritte Lebensjahrzehnt verlängert ist, zum anderen, dass es aber auch ein attraktiver Status geworden ist gegenüber früher, wo das eine Übergangsphase war, wo man dann mit dem Erwachsenen auch Privilegien verknüpft hat, ist es ja heute eher so, dass die Privilegien an Jugendlichkeit geknüpft sind. Wir sind eine Gesellschaft, die Jugend sehr schätzt, die hält sie für dynamisch und erfolgreich und für überhaupt gesellschaftstragend und weiterbringend. Und der Erwachsenenstatus ist so ein Stück, auch hat er an Bedeutung, wie soll ich das sagen, er hat sehr viele Verluste eigentlich, weil...
Meine Tochter würde wahrscheinlich sagen, ist nicht mehr so cool eigentlich.
Genau, genau. Und das ist so der Punkt, wo ich denke, auch die Erwachsenen wollen ja immer länger jugendlich sein. Also welche Orientierung geben Erwachsene noch, wenn sie in ihrem ganzen Auftreten eigentlich signalisieren, dass diese schöne Jugendzeit eine ist, die man auf Dauer stellen soll?
Könnte man denn dann sagen, man lässt einfach die Rituale und Sie sind ja unter anderem auch Rechtspsychologe, und sagt einfach, okay, das Gesetz regelt das. Also wenn jemand erwachsen ist oder nicht, da haben wir die Gesetze, das genügt.
Das Problem ist damit überhaupt nicht gelöst. Das Gesetz tut sich ja selber auch ein bisschen schwer. Auf der einen Seite ist man mit 14 strafmündig. Auf der anderen Seite ist es ja bei bestimmten Delikten möglich, dass man das Jugendstrafrecht auch bei formal Erwachsenen anwendet, wenn man feststellt, dass die seelische Reifung eben noch nicht gegeben ist. Also das biologische Alter scheint da auch gar nicht das Entscheidende zu sein. Das hilft uns überhaupt nicht. Und aus der Sicht der Neuropsychologie würde ich sagen, haben Rituale natürlich auch einen ganz bestimmten Zweck und Sinn. Also es ist gar nicht so beliebig, ob es Rituale gibt oder nicht gibt, sondern sie vermitteln natürlich ein ganz besonderes, und das konnte man im Film sehr schön sehen, emotionales Erlebnis. Und gerade das kann jeder, glaube ich, von uns bestätigen, der starke emotionale Erlebnisse gehabt hat, wird diese auch über lange Zeit erinnern und als Orientierung dann auch nach Jahren noch nutzen können.
Aber es müssen doch emotionale Erlebnisse sein, die ich in einer Gruppe habe. Also Rituale haben ja immer damit zu tun, dass es sozusagen organisiert ist, da sind andere dabei.
Richtig.
Und nur dann hilft mir das was.
Ja, das macht nur deutlich, dass wir das Gehirn als solches nicht isoliert sehen dürfen, sondern die sozialen und kulturellen Einflüsse auf das, was wir aufnehmen, viel stärker als das in der Vergangenheit getan wurde, beachten müssen. Und gerade gemeinschaftlich erlebte Ereignisse sind ja solche, die gerade mit besonderer, ja fast Ekstase einhergehen. Das ist in vielen Kulturen so, das kann man aber heute auch noch finden, Konzertbesuch oder was auch immer. Die bleiben uns lange über Jahre in Erinnerung und haben damit eine Orientierungsfunktion, keine Frage.
Das ist das, was Turner Communitas nennt und das fand ich immer besonders spannend, dass in dieser Schwellenphase sich ganz viel ereignet unter den Heranwachsenden und dass überhaupt Menschen in Schwellenphasen offen sind für die Gemeinschaft, den gemeinen Sinn entwickeln und auch so etwas, das menschliche Verbundenheit beinhaltet. Also es ist ja eine Gruppe der Gleichen, so eine Communitas und alle Statusunterschiede sind aufgehoben. Mir ist das so an Begräbnisritualen deutlich geworden. Da ist es auch so, dass diese Gemeinschaft eine eigene Emotion ausbildet und so eine Verbundenheit hat in der Krise, dass das auch eine andere Wirkung entfaltet und man wirklich als Trauernder dann ein Stück getröstet ist.
Nun haben wir ja heute diese traditionellen Riten, von denen Sie gesprochen haben, nur noch immer weniger. Die Gesellschaft ist fragmentierter. Und bei Ihnen, Herr Erdmann, habe ich gelesen, und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, dass Sie gesagt haben, naja, seid doch froh, bis zum gewissen Grad jedenfalls, weil ihr kommt aus diesen ganzen Zwangsmechanismen, aus diesen Korsetten, in die ihr eingezwängt seid. Da kommt ihr raus dadurch.
Ja, man muss sich ja fragen, warum es diese Tendenz in der Geschichte gegeben hat, dass die Adoleszenz immer länger wird, also sagen wir in diesen traditionellen Gesellschaften, oder da dauert die Adoleszenz 1, 2, 3 Jahre quasi und dann ist der Übergang geleistet. Und bei uns eben fängt es immer früher an. Sie fängt schon mit 11, 12.
Also Geschlechtsreife
fängt früher an. Und eben wann sie genau aufhört, darüber gibt es einen Streit unter den Fachleuten. Also in dieser langen Zeit, was passiert da? Und da denke ich mir, hat das ja etwas damit zu tun, dass unsere Gesellschaft, Sie sagten vorhin, fragmentiert ist. Also es ist eben keine homogene Gesellschaft, es ist nicht nur viele Kulturen leben zusammen. Und da gibt es sehr viel Überschneidungen, da gibt es einen hohen Grad von Komplexität. Und die Sache ist hochkompliziert. Also zum Beispiel die Frage beim Wiener Hofball, Opernball, wollte ich sagen, war gesellschaftsfähig, nicht? Und jetzt die Frage ist, man müsste ja diskutieren, was heißt gesellschaftsfähig? Heißt das eigentlich nur links herum den Walzer tanzen? Oder heißt es nicht auch die gesellschaftlichen Probleme wahrnehmen können und sich dafür engagieren? Und wofür soll man sich engagieren? Und da sind so viele Interessen und Verschiedenheiten vorhanden, dass von daher Rituale entweder hochspezifisch für einzelne Gruppen sind, eben zum Beispiel für die Oberschicht, die das auf die Art und Weise versucht zu machen. Oder bei uns ist sicherlich der Sport, denke ich mir, die größte Form von Initiations- und von Ritual. Das ist hochritualisiert. Bei diesen Turiner Olympiaden kann man das ja sehen. Das ist genau abgezirkelt. Das ist eine große Inszenierung. Das ist ein Ritual. Aber das ist ein Freizeitritual. Nicht? Also damit können Sie in der Arbeitszeit so nichts anfangen.
Aber als Jugendlicher haut es mich ja immer wieder, also ich meine, das hat ja jeder von uns miterlebt, mehr oder weniger intensiv, das haut mich ja immer wieder aus der Bahn, bis hin zu solchen Problemen wie wirklich schwere Depressionen, Schizophrenie oder halt auch viele Selbstmorde, die in der Zeit geschehen. Was kann man Jugendlichen da raten?
Ich Raten ist schwierig, aber ich denke, wir Erwachsene müssten genauer analysieren, was da geschieht. Und diese Allmachtsfantasien, wie sie Anna Freud genannt hat, und dieser Übermut und die Risikobereitschaft auf der einen Seite geht ja immer einher auch mit dieser anderen Schattenseite der Depression und der Suche auch nach dem Sinn des Lebens. Und das fand ich bei Eliade, einem Religionshistoriker, sehr spannend, dass er in diesem Ritual dieses Mysterium der Wiedergeburt thematisiert und damit einen Bereich anspricht der Sinnsuche, der Suche nach den Geheimnissen des Lebens. Und da haben wir auch in den traditionellen Kulturen immer Einführerinnen und Einführer gehabt, die in diese Geheimnisse einführen und in die schon gefundenen Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach den Mysterien des Lebens, nach der Auseinandersetzung auch mit dem Tod. Und manchmal habe ich schon überlegt, ob das Vermeiden der Risiken, die in den traditionellen Ritualen, die alle abgeflacht sind bei uns, die sind ja nicht mehr so aufregend und emotional schwierig wie dort, wo man richtig körperliche Torturen durchleiden muss, ob das auch dazu führt, dass ein Stück Erlebnisqualität verloren geht und dass man dabei möglicherweise nicht mehr dieses Erfahrung nackter, bloßer Existenz hat, was Teil dieser Krise ist. Und damit, das müssten Sie jetzt als Psychoanalytiker besser sagen, aber möglicherweise sich erst die Dimension eröffnet, auch die innere Stärke in sich zu entdecken und auch so ein Stück gestärkt aus dieser Erfahrung herauszugehen und wirklich erwachsen geworden zu sein an dieser Erfahrung und von daher dann in der Auseinandersetzung auch mit der Sinnfrage, die sich jeder Jugendliche stellen muss, was ist denn mein Sinn im Leben? Nicht nur, wer bin ich und wo will ich hin, sondern auch, welche Werte und Normen finde ich wichtig und wohin geht für mich die Reise? Da gibt die Gesellschaft nur eine Vielfalt vor und da muss jeder Einzelne das finden und da haben wir eben nicht mehr solche kollektiven
Formen. Aber vielleicht ist es ja kein Zufall, dass gerade in der Zeit, über die wir jetzt reden, in denen solche Initiationsriten eine besondere Bedeutung haben, so mit 12, 13, 14, 15, eigentlich auch eine Gehirnstruktur sich entwickelt, die für den Blick in die Zukunft zuständig ist, also das Frontale an der Stirnhirn. Mit der Entwicklung dieser Strukturen ist eigentlich weniger Abschied und der Blick nach hinten gemeint, sondern wirklich erstmalig auch von der Hardware her, wenn ich es mal so formulieren darf, möglich, den Blick in die Zukunft zu tun. Und wenn ich dann die Frage wieder aufgreife, was bedeutet das für uns als Erwachsene? Welche Frage wird uns gestellt? Den können die Kinder, die Jugendlichen natürlich nicht alleine wagen, den Blick in die Zukunft. Und da spielt vielleicht so etwas wie der Wiener Opernball oder anderen Riten eine Rolle. Sie müssen ein bisschen in die Zukunft geschubst werden. Dafür müssen wir einfach da sein.
Das müssen Sie jetzt mal versuchen zu erklären, Herr Heuburg. Erstmal, was geht im Gehirn vor und wieso können uns Riten dann helfen, das, was da umgebaut wird, besser zu steuern, zu verarbeiten?
Ja. Nun, dass Rhythmen insgesamt dazu beitragen, das Verhalten gleichmäßiger zu gestalten, ist nichts, was nur die Pubertät betrifft, sondern das ist etwas, was man schon in den ersten Lebenstagen und Wochen und Monaten erleben kann. Also der Schlaf-Wach-Rhythmus beispielsweise bei Kindern, bei ganz jungen Kindern, wird dadurch unterstützt, ganz automatisch, dass die Eltern die Kinder wiegen. Mhm. Und dadurch wird so etwas wie ein Rhythmus, der natürlich vom Gehirn auch als solcher verstanden, empfangen wird, unterstützt. Und die Kinder entwickeln dann nicht automatisch, sondern sie entwickeln es dann schneller und leichter, so eine Art Schlaf-Wach-Rhythmus, der die Eltern dann ja letztendlich auch entlastet. Und so gibt es sehr viele zirkadiane und andere Rhythmen, die auf das Gehirn zurückwirken und damit zu einer Gleichmäßigkeit, Gleichförmigkeit im Verhalten letztendlich beitragen. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Funktion von Ritualen oder anderen gleichmäßigen
Formen. Aber in der Pubertät baut sich doch sozusagen unser Gehirn komplett um. Also das emotionale System, das limbische System muss ganz neu sprechen lernen, wenn man die Metapher mal gebrauchen kann, mit unserem Frontalhirn hier vorne, das sozusagen die rationalen Komponenten beinhaltet. Wie geht das vor sich?
Ja, vielleicht nimmt dabei die Pubertät gar nicht, zumindest aus neuropsychologischer Sicht, keine so große Sonderrolle ein, weil das, was Sie gerade Umbau genannt haben, findet eigentlich vom ersten Tag des Lebens findet statt. Und es hat nur eine andere Form während der Pubertät. Also die Entwicklung des Gehirns durch die Zunahme von synaptischen Verschaltungen, aber sogar durch das Absterben von Synapsen, also den Verbindungen zwischen den einzelnen Nervenzellen, sogar noch nach der Geburt, ist etwas, was einen ständigen Umbau eigentlich postuliert. Wir haben es nur hier mit einem sehr speziellen zu tun, der viel mehr an die Emotionalität der betroffenen Menschen herangeht. Also das, was Sie angesprochen haben, das limbische System wird durch die hormonellen Veränderungen viel mehr angesteuert. Das heißt, die Menschen, die betroffenen Kinder, Jugendlichen, fühlen sich jetzt auch als emotionale Wesen stärker gefordert und sind kognitiv darauf natürlich gar nicht gut vorbereitet. Das geht auch gar nicht.
Das heißt, es hat gar nicht viel Sinn, wenn ich als Elternteil da groß anfange zu argumentieren.
Nein.
Weil da spreche ich sozusagen nur das Frontalhirn an und genau. Erreicht das limbische System
richtig.
Nicht, wenn
man
das mal
so
platt
sagt. Ja, die falsche
sagt.
Sprache, genau.
Ja.
Mhm. Und gibt es da Unterschiede zwischen der männlichen und weiblichen Entwicklung?
Ja, also
im Hirn?
Ja, das betrifft nicht nur die Pubertät, sondern insgesamt, dass die anatomische und funktionelle Struktur weiblicher und männlicher Gehirne unterschiedlich ist und das ist natürlich in der Pubertät auch so, weil andere Hormone dann wirksam werden und immer auch auf das Gehirn einwirken und damit auch wieder verhaltenswirksam werden. Das macht ja die geschlechtstypischen Unterschiede, die wir trotz aller Emanzipation auch heute noch erleben, aus.
Was sind denn da die Hauptunterschiede?
Jetzt von der
speziell in der also speziell jetzt für die Pubertät.
Für die Pubertät haben wir zum Beispiel einen sehr starken Wachstumsspurt bei Mädchen im Bereich der rechten Hemisphäre, während bei Jungs offenbar eher linkshemisphärisch, also für die Sprache zuständige Strukturen, dann wieder einen Nachholbedarf bekommen.
Gibt es jetzt von der Hirnforschung auch Belege, die nochmal darauf hinweisen, dass das, was in den Ritualen immer so offensichtlich wirksam ist, so diese Ekstase und dieses, dieser Erlebnischarakter der Rituale, auch vom Hirn aus andere Erinnerungsspuren vielleicht hinterlässt und dass es von daher diese Bedeutsamkeit dann von Ritualen auch im Leben gibt?
Ja, also wenn man sich überlegt, welche Bedeutung haben Emotionen eigentlich, dann muss man sagen, sie haben eine motivierende Funktion. Uns treten sie als Motiv, etwas zu tun oder nicht zu tun, gegenüber. Und ich glaube, das passiert bei solchen Ritualen, wie wir sie gesehen haben in der Pubertät. Sie motivieren uns zu handeln, bestimmtes Handeln zu lassen, bestimmtes aber jetzt endlich anzustreben. Und das ist die eigentliche Funktion. Und das kann man auch sehr schön zeigen. Die neuen bildgebenden Methoden machen das möglich, dass man also in verschiedenen Bewusstseinszuständen auch genau sehen kann, was passiert da. Und man kann außerdem Menschen, anders als Tiere, Gott sei Dank, dann auch befragen, was sie erleben und was sie machen möchten.
Wie weit kommen denn, wir haben ja verschiedene Rituale eben im Film gesehen, wie weit kommen denn diese Rituale, das sind ja kulturelle Techniken, an unsere Hardware, an unsere Biologie eigentlich ran?
Ja, sie erreichen die Hardware immer. Also wir müssen uns das Gehirn nicht als eine Schaltzentrale vorstellen, die aussendet und wir sind dem Gehirn mehr oder weniger hilflos ausgeliefert, sondern umgekehrt wird eigentlich ein Schuh draus, nämlich dass das Gehirn ein ständig lernendes System ist und eigentlich nur darauf wartet, zu bestimmten Zeiten auch erwartbare Reize zu empfangen und zu verarbeiten. Wir haben zwei Formen von Lernen, die mit der Plastizität zu tun haben. Einmal ein Lernen, das sich darauf bezieht, in dieser Zeitperiode muss man damit rechnen, bestimmte Erfahrungen zu machen. Für diese Erfahrungen ist das Gehirn sensibilisiert und kann das dann auch sehr schnell umsetzen. Und dann gibt es so eine Art, man kann fast sagen, Grundrauschen, ein Lernen, das auf jede neue Situation, auch wenn sie nicht gerade speziell erwartet wird, reagieren kann. Das ist die, sagen wir mal, trivialste Form von Lernen. Und so kann man sich das in etwa vorstellen.
Das ist interessant, weil die Jugendforscher schon lange, bevor sie diese Hirnforschungsbefunde hatten, wussten, dass es sensible Phasen gibt.
Ja klar, Piaget hat es auch schon gekannt. Genau, nicht? Seine Phasenlehre ist im Grunde noch einmal aus der Sicht der Neurowissenschaften bestätigt worden. Und das passt ganz wunderbar zusammen.
Wo sehen Sie denn, Herr Ertan, die Grenzen von Ritualen?
Ich glaube, das hat ja etwas damit zu tun, mit der Frage, das Hirn ist sozusagen allen Menschen als Organ gegeben. Aber warum kommt es zu dieser Vielfalt von Kulturen? Also die Frage ist dann in meinen Augen erst einmal, wie wichtig sind die Unterschiede? Also man kann das ja schon auf etwas reduzieren und sagen, ja, die Kultur, die muss genau die gleichen Probleme des Hirns lösen oder Angebote machen, wie andere auch. Aber trotzdem, die Leute erleben dann halt, der Chingu-Indianer erlebt sich halt ganz anders als der buddhistische Mönch. Und wir jetzt sagen, das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Und das hat ja auch mit der Sinngebungsproblematik sehr viel zu tun. Also einerseits ist ja eine große Vielfalt bei gleichem Hirn gegeben. Und die Frage ist, was bedeutet eigentlich diese Vielfalt? Wie interpretieren wir diese Vielfalt in Bezug auf dieses eine Hirn? Also es wäre auch Vielfalt und Einheit quasi, die da ins Spiel hineinkommt. Und dort finde ich das eigentlich sehr faszinierend, dass diese Vielfalt dann in die Richtung gegangen ist, eine Vielfalt im Bereich der Kultur zu schaffen, also hochkomplexe Kultursysteme mit ganz verschiedenen Sprachen, in denen man zurechtkommen muss. Und da muss die Pubertät offenbar ja auch eine große Leistung erbringen, dass das möglich wird, so in dieser Kultur, in dieser modernen Kultur, in dieser segmentierten Kultur zurechtzukommen. Und da denke ich mir, wenn der Mensch immer auf diese Rituale fixiert wäre, wäre ein solcher Wandel gar nicht denkbar gewesen. Also gehört es eigentlich zum Wesen des Menschen, dass es von diesen Ritualen Abstand nehmen kann, um neue Formen von Sinngebungen zu finden. Und das ist das, was mich interessiert. Also wie diese neuen Formen zustande kommen. Und ja, und im die Rituale waren eines der wichtigsten Organisatoren menschlicher Erfahrung. Sie bedeuteten aber auch, dass der Stamm das Wichtigste war. Und das war das Heilige, an dem man sich orientiert. Und deshalb waren es heilige Rituale. Und jetzt ist das ja ein Problem, das wir heute haben. Jetzt gibt es lauter andere Formen von Heiligtümern, die uns große Schwierigkeiten bereiten in der modernen Gesellschaft. Weil wir damit, ja, da gibt es Kriege, wir können uns Kriege ja nicht leisten. Also was passiert? Mit Ritualen, denke ich mir, kann man diese Probleme nicht lösen.
Aber es könnte durchaus doch sein, dass wenn ich sozusagen in diesem Zustand des Suchens bin, der Verwirrtheit, so im Rahmen der Globalisierung, ich für mich die Erfahrung mache, beispielsweise eine Praxis, sagen wir mal aus dem Buddhismus, Meditation oder nehmen wir sowas wie Yoga, was zunächst mal in unserer Kultur gar nicht vorkam. Das hilft mir als Jugendlicher auf einmal ganz stark.
Also das wäre ja noch zu diskutieren, ich finde, wenn eine Kultur so groß ist, wie, sei es also die chinesische oder die japanische oder die indische, dann entwickelt jede Kultur alle Mechanismen durch. Also es gibt natürlich auch bei uns, denken Sie nur an die Klöster, da gibt es genug Meditationstechniken und Ekstasetechniken und alles Mögliche. Da muss ich eigentlich nicht auf andere, aber die anderen reizen mich. Natürlich, das ist auch die Faszination am Fremden, die mich packt und die ich denke, ja, lieber Yoga oder Zen-Buddhismus, statt mich mit den europäischen Mystikern auseinanderzusetzen. Das Fremde lockt dann.
Aber es ist doch auch nochmal ein Problem, in welcher Weise unsere Gesellschaft das begleitet und rahmt. Und da merkt man schon, dass diese Vorstellung von der Jugend, die wir haben, als die schönste Zeit im Leben, überhaupt nicht dem entspricht, was wir jetzt diskutieren an Problemlagen. Weshalb das ja auch wichtig ist, das mal zur Sprache zu bringen und darüber nachzudenken, dass Jugend auch Begleitung braucht. Auch wenn sie signalisieren, sie wollen gerade ganz viel Distanz von den Erwachsenen, sie schaffen sich ihre eigenen Räume, sie treffen sich in der Peer Group und signalisieren in allem Streit und Auseinandersetzung Distanz von der Kindheit, weil die Eltern die oft repräsentieren und sie noch als Kinder ansprechen und dann eben diese Distanzierung eine Rolle spielt. Aber gleichzeitig denke ich, viele selbstgeschaffene Formen von Riten sind dann auch ein Problem, weil sie zum Beispiel auch bis hin zu kleinkriminellen Aktionen gehen, Mutproben wie Ladendiebstahl, dann
Kaufhausklauen als Mutprobe.
Als Mutprobe in der Gruppe und dieses Unbegleitetsein auch große Frustrationen schafft, denn Bindung suchen die Jugendlichen schon und diese Orientierung und Anleitung. Und da wünschte ich mir, dass wir so wie in den archaischen Kulturen für als Erwachsene, nicht nur als Eltern, sondern überhaupt als Erwachsene, so eine Art Patinnen- und Patenrolle für die Heranwachsenden übernehmen.
Also es müssen nicht die Eltern sein, die diese Funktion haben, sondern es können vielleicht sogar im Idealfall andere Erwachsene sein.
Ja, also für mich jetzt von der Erziehungswissenschaft könnten das Lehrerinnen und Lehrer sein oder auch Jugendbetreuer oder Gruppenleiter, die dann eben oder relevante andere so im weitesten Sinne Sinne die Orientierung vermitteln. Und was vor allem fehlt, diesen Dialog zwischen den Generationen. Der scheint dann manchmal völlig überflüssig, weil die ohnehin ihre eigenen Interessen zu haben scheinen, aber gleichzeitig, und dann oft mehr Streit ist als Dialog, aber gleichzeitig sind Jugendliche natürlich offen für Anregungen, suchen den Austausch und das Gespräch. Und wir Erwachsenen, das finde ich auch nochmal spannend, was können wir eigentlich von den Jugendlichen lernen? Denn sie waren immer auch Kulturerneuerer und sie sind so eine Art Seismographen für die Probleme.
Was gerade heute war in der Zeitung wieder zu lesen, dass wenn ich sozusagen eine innovative Firma habe und mir ein neues Produkt ausdenke, es sehr gut wäre, wenn ich ein paar Jugendliche mit in dieses Projekt mit reinnehme, weil die einfach mit neuen, völlig unkonventionellen Ideen kommen, die ich sozusagen auf meiner eingefahrenen Erwachsenenschiene gar nicht habe.
Und Zeit ist uns ja Gott sei Dank gegeben. Also früher hat man ja gedacht, dass auch die Hardware-Entwicklung, bleiben wir ruhig bei diesem Begriff, so mit 15, 16 abgeschlossen ist. Ne? Dann haben sich die wesentlichen Hirnstrukturen, synaptischen Verschaltungen gebildet. Heute wissen wir, dass also zumindest die Myelinisierung, also das, was die Reizweiterleitung schneller macht, bis ins Mitte zweite Lebensjahrzehnt hineingeht. Das heißt, wir sind da gar nicht so sehr unter Zeitdruck, auf der einen Seite experimentieren zu lassen, nicht? Also um auch die Verschiedenartigkeit von Subkulturen und Lebensformen auszuprobieren, aber dann auch als Gesellschaft oder Kultur Einfluss zu nehmen.
Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen allen.